Wie sollten wir im Jahr 2019 über den Osten sprechen?
Das Interessante ist ja, dass im Jahr 2019 in meiner Wahrnehmung jetzt gerade ganz viel über den Osten gesprochen wird. Und ich vielleicht so ein bisschen die Hoffnung hatte, dass sich das Sprechen darüber verändert. Also zum Beispiel die Erkenntnis, dass es nicht den Osten gibt. Ja? Also diese Wahrnehmung, dass wenn man über den Osten spricht, immer über ganz bestimmte Themen sprechen muss. Ich habe letztens eine Studie gelesen, in der gezeigt wurde, dass wenn über den Osten in Medien berichtet wird, also in überregionalen Tageszeitungen meistens, dann meistens, weil es irgendein Problem gibt. Selten, weil man einfach mal über bestimmte Regionen berichtet. Also, ne, dass sich da was verändern könnte. Interessant ist aber wahrzunehmen, dass, also in meiner Wahrnehmung, wenn man jetzt über den Osten spricht, dann redet man doch wieder vor allen Dingen über die Probleme. Was vielleicht neu ist, ist, dass es nicht mehr nur noch die Probleme gibt, so die klassischen Ostdeutschland-Probleme, Infrastruktur, Rechtsextremismus, Kindsmorde waren ja eine Zeit lang mal ein großes Thema, dass diese Themen jetzt nicht mehr so im Vordergrund stehen, sondern dass jetzt auch ganz viel darüber gesprochen wird, was in den letzten 30 Jahren falsch gemacht wurde. Was ja aber anscheinend irgendwie doch wieder ein Problem behaftet auch ist. Also man entdeckt jetzt halt, dass man die letzten 30 Jahre was falsch gemacht hat und dass man jetzt anders darüber reden müsste. Petra Köpping ist ja so ein ganz berühmtes Beispiel, die dann sagt, wir müssen jetzt mehr den Leuten zuhören und so. Und trotzdem reden wir halt meistens dann eben über den Osten, weil, also wir stellen das fest, weil es wieder irgendein Problem gibt. So. Ja, also wir versuchen AfD-Wahlerfolge zu erklären. Und fangen dann an, über den Osten zu reden.
Das ist ein Podcast über Politik im Osten Deutschlands. Quasi eine Anleitung. Und ich bin Marie-Sophie Schiller. Ich bin selbst im Osten geboren, nur wenige Monate vor dem Fall der Mauer. Und ich will aufräumen mit ein paar Klischees und Wissenslücken rund um den Osten. Der Soziologe Daniel Kubiak hat für seine Dissertation mit jungen Erwachsenen über ostdeutsche und westdeutsche Identität gesprochen. Er wollte wissen, wie viel gibt es davon eigentlich noch und hat getitelt »Die unendliche Geschichte der ostdeutschen Identität«. Außerdem hat er an der kürzlich von Naika Forutan veröffentlichten Studie mitgearbeitet. Darin werden Vorurteile verglichen, die es über Ostdeutsche und Migranten gibt. Ist das gut oder schlecht aus deiner Perspektive, dass wir über die vergangenen 30 Jahre sprechen und darüber, was vielleicht schiefgelaufen ist?
Ich denke, es ist gut und schlecht zugleich. Also es ist auf jeden Fall gut und es ist ein großer Gewinn, dass die Art und Weise, wie darüber gesprochen wird, sich auch verändert. Also dass man die Verwerfungen in Ostdeutschland wahrgenommen hat und auch ernster nimmt. Also ich nehme das tatsächlich so wahr, dass es da jetzt in dem sozusagen anderen Teil, in dem westdeutschen Teil, und dass es da schon ein ernsthaftes Interesse daran gibt, zu verstehen, was ist da eigentlich schiefgelaufen, und auch eine stärkere Empathie gibt. Ja? Also dass es nicht mehr so ganz stark diese Abwehr gibt, dass die jammern doch nur im Osten oder so. Das ist gut, dass das öffentlich wird. Es ist auch gut, dass andere Leute mittlerweile mitreden können. Also ich würde denken, sowohl was die Generation betrifft, höre ich mittlerweile andere Stimmen. Es sind halt nicht mehr die Schäubles, die was zu sagen haben, sondern es sind jetzt eben auch die, keine Ahnung, fällt mir jetzt gerade kein Name ein, aber es sind immer jüngere Leute, und es sind aber vor allen Dingen auch immer mehr Ostdeutsche, die man hört. Das finde ich gut. Ich war jetzt auf einer Tagung mit dem sehr provokanten Titel Kolonie Ost? Und die Referentinnen waren alle zwar größtenteils doch noch ein bisschen älter und leider auch oft männlich. Wir hatten nur zwei weibliche Referentinnen dabei. Aber es waren fast alles Ostdeutsche, die dort gesprochen haben und dort auch ein Podium hatten. Das ist gut. Schlecht ist, dass der nächste Schritt, der getan werden muss, den ich auch so ein bisschen in meiner Promotion auch versuche, so ein bisschen darzustellen. Ich weiß nicht, ob mir das gut gelungen ist, aber der nächste Schritt nochmal getan werden muss, dass wir verstehen müssen, dass wenn wir über den Osten reden, auch sozusagen immer bei den Besten mitreden müssen. Und dass viele Sachen, viele Themen, die angesprochen werden, wenn wir über Ostdeutschland sprechen, eigentlich Themen sind, die, ne, die wie, nur wie so ein Brennglas sind, die aber genauso die westdeutsche Gesellschaft betreffen. Und auch das habe ich jetzt, wenn man sich Dokumentationen von vor 15 Jahren oder so anhört, habe ich gelernt, wurde auch schon vor 15 Jahren angemahnt, zu sagen, dass ganz viele, also zum Beispiel diese Deindustrialisierung in Ostdeutschland, das findet im Ruhrgebiet ja genauso statt. Es findet langsamer statt, es findet mit stärkerer sozialer Abwehrung statt, in meiner Wahrnehmung, aber es findet genauso statt. Das heißt, also wenn wir über Deindustrialisierung sprechen, dann müssen wir nicht nur über Ostdeutschland sprechen. Aber die Art und Weise, wie es im Osten passiert ist, kann uns vielleicht Hinweise darüber geben, wie das auch im Gesamtdeutschland sozusagen verhandelt werden muss. Mhm. So. Da bin ich immer noch nicht so sicher. Und auch, also wenn ich jetzt nochmal auf diese Konferenz zurückkomme, dann gibt es jetzt eine Konferenz, die sich offiziell von der Bundeszentrale für politische Bildung damit auseinandersetzt, also nee, die sich diesen Titel Kolonie Ost gibt, also die auf jeden Fall ja auch kritisch hinterfragen will, was da schiefgegangen ist in den letzten 30 Jahren in Ostdeutschland, also die auch nicht unbedingt wissen will, was vor 1990 passiert ist, weil ich denke, darüber gibt es sehr viel Wissen, wir wissen, was die Defizite des politischen Systems der DDR war, was die Geheimdienste in der DDR betraf, die Probleme des Schulsystems und des Erziehungssystems in der DDR betreffen. Ich glaube, das wissen wir alle und Leute, die das nicht wahrhaben wollen, sind vielleicht auch ein bisschen außerhalb des Diskurses, aber das ist ja auch eine Zeit von nach 1990 gab. Und da gibt es jetzt eine Konferenz, wo man das so stärker benennen kann, aber auf dieser Konferenz, und das macht mich dann doch wieder kritisch und da weiß ich noch nicht, ob wir da weiterkommen, sehr, sehr häufig, es wurde dann sozusagen gesagt, der Osten wurde deindustrialisiert, es gab die Treuhand, Leute haben ihre Jobs verloren und das sollte man alles erstmal ernst nehmen und man sollte diese Biografien ernst nehmen und man sollte die Leute darüber reden lassen, ohne sie gleich zu beurteilen oder ihnen gleich vorzuwerfen, dass sie jammern. Das sind so Narrative, die mittlerweile durchgedrungen sind. Und gleichzeitig weist man darauf hin, dass die Leute das doch so wollten. Die Leute haben damals die Allianz für Deutschland gewählt und deswegen wollten sie doch, dass es genauso kommt. Und da mache ich mir schon wieder Sorgen, ob da nicht so ein bisschen so ein Unverständnis dafür ist, dass erstmal 48% die Allianz für Deutschland gewählt haben 1990, also immer noch nicht die Mehrheit. Und dass das zu meinem sozusagen eher eine empirische Frage wäre, wenn man die Leute heute fragen würde, ob sie das damals erwartet haben, als sie für die Allianz für Deutschland gestimmt haben. Also ob sie die Deindustrialisierung erwartet haben, ob sie die Entwertung der Lebensläufe erwartet haben, ob sie erwartet haben, dass sie 30 Jahre später immer noch weniger verdienen werden als ihre westdeutschen Kolleginnen, ob sie erwartet haben, dass es keine Firmenzentralen in Ostdeutschland geben wird, dass es kaum Ostdeutsche in Spitzenpositionen in Deutschland geben wird. Ich glaube, das haben die nicht gewählt. Und das immer so zu tun, als wäre das ein rein demokratischer Prozess gewesen und die Folgen, mit den Folgen müssen wir jetzt einfach leben und die zu kritisieren, würde sozusagen Demokratie kritisieren, da habe ich dann wieder Zweifel. So.
Ich würde gerne noch einen Schritt zurückspringen, einen kleinen Schritt. Du hast über ostdeutsche Identität geforscht und festgestellt, es gibt sie noch vor allem auch in jüngeren Generationen. Mhm. Warum ist das so?
Genau, also ich habe ja zur Identität geforscht, indem ich Gruppendiskussionen durchgeführt habe mit rein westdeutschen Gruppen, ich habe jetzt gerade so Anführungszeichen gemacht, mit rein westdeutschen Gruppen und mit rein ostdeutschen Gruppen. Und was ich feststellen konnte, ist, dass und die Menschen, mit denen ich die Gruppendiskussion geführt habe, sind zwischen 1990 und 1995 geboren und sind entweder in den alten oder neuen Bundesländern geboren und haben dort auch ihren Schulabschluss gemacht. Also wenn man sozusagen in den neuen Bundesländern geboren ist und dort seinen Schulabschluss gemacht hat, habe ich die Personen als Ostdeutsche kategorisiert und habe sie dann aber erstmal sehr offen gefragt, was für sie überhaupt Identität bedeutet, was ihnen zu deutscher Identität einfällt und dann auch nochmal spezifischer gefragt, was ihnen zu ostdeutscher Identität einfällt. Und was ich feststellen konnte, ist, dass die westdeutschen Gruppen sehr viel über Identität gesprochen haben. Das ist ein großes Thema in dieser Generation. Wer ist man eigentlich? Ist das überhaupt ein Begriff, der überhaupt noch verwendet werden sollte? Was macht mich aus? Und dann wurde sehr viel über Familie, über Region geredet. Dann war man schon zurückhaltender, wenn man über Nationalität gesprochen hat. Was aber überhaupt nicht vorkam, war Westdeutsch sein. Das war keine Kategorie, die eine Rolle spielt, wenn diese Personen über Identität gesprochen haben. Das heißt, in den westdeutschen Gruppen habe ich das nicht gefunden. So. In den ostdeutschen Gruppen war das doch sehr viel anders. Da war es teilweise so, dass ich schon beim Einstieg nach der Frage nach Identität gleich die Antwort bekommen habe, ja, dass wir alle Ostdeutsche sind, ist Teil unserer Identität. Also da kam das sowieso sehr viel schneller vor. Und wenn ich sie dann zur ostdeutschen Identität gefragt habe, dann, also spezifischer gefragt habe, dann hatten die dazu einen Bezug. Also dann konnten die erzählen, wo sie sich ostdeutsch fühlen oder wann sie sich ostdeutsch fühlen und wann sie sich aber auch nicht ostdeutsch fühlen. Und wo es auch eine Abgrenzung zu den eigenen Eltern gibt, die, denen man sozusagen noch ein stärkeres Ostdeutschsein zuschreibt. Und dann sich selber das eigene Ostdeutschsein zuschreibt. Aber es gab sozusagen in den ostdeutschen Gruppen viele, die gesagt haben, ich bin ostdeutsch und ich kann damit was anfangen. Und das haben sie meistens dann getan, also ich habe das immer mit so drei Narrativen, habe ich das genannt, also mit so drei Erzählungen, die eine große Rolle gespielt haben. Der erste war eben die Erfahrung der Eltern, ja, dass das sozusagen für die jungen Ostdeutschen immer noch eine große Rolle spielt, Arbeitslosigkeit, dieser ganze Umbruch, den die Eltern durchgemacht haben, den einfach die damals ja dann wirklich sehr jungen Ostdeutschen, also es war halt in ihrer Kleinkind- und Kindheitzeit, diese starken Umbrüche, das hat was mit ihnen gemacht und da nehmen sie wahr, dass sie dann eine andere Erfahrung machen als ihre Kollegen oder ihre Pendants in Westdeutschland. Das zweite sind die tatsächlich medialen Abwertungen, die sie wahrnehmen. Also es gibt diesen einen, den einen in der Rostocker Gruppendiskussion, der sich dann über Stefan Raab aufregt und sagt, dass quasi keine TV-Totalsendung damals eben, gibt es ja nicht mehr die Sendung, aber dass keine dieser Sendungen auskommt, ohne irgendwie ostdeutschen Witze zu machen. Stefan Raab könnte man eigentlich jetzt ersetzen und könnte Jan Böhmermann einfügen in diese Lücke. Es gibt keine Sendung, Neo Magazin Royal, in dem nicht irgendwie mindestens die Sachsen, meistens die Ostdeutschen in irgendeiner Form als Witz herhalten müssen.
Das heißt, bei all dem ist es aber so, dass junge Ostdeutsche sich ostdeutsch fühlen, nicht aufgrund dessen, dass sie im ehemaligen DDR-Gebiet geboren sind, sondern ausschließlich eigentlich aus Erfahrung der Nachwendezeit beziehungsweise auch heutiger Erfahrung, oder?
Also ganz ausschließlich kann ich nicht sagen, weil sozusagen diese Erfahrung, Kinder ihrer Eltern zu sein, sicherlich auch was mit der DDR zu tun hat. Und bestimmte Zuschreibungen, die sie sich auch selber tatsächlich auch noch manchmal, aber doch eher vereinzelt geben, was so stärkeren Zusammenhalt zum Beispiel betrifft, glaube ich, sehr stark darauf zurückgeht. Aber genau, wenn es um diese Abwertungserfahrungen, also diese medialen Abwertungserfahrungen geht und die Zuschreibungen, die sie machen, geht, dann geht es eigentlich um die 90er und 2000er Jahre. Also da geht es um heute. So. Und das, glaube ich, sollte man auch nicht unterschätzen, dass es die ostdeutsche Identität nicht deswegen gibt, weil, also zumindest die Leute, die ich da interviewt habe, sagen, wir wollen Ostdeutsche sein, sondern es existiert noch, weil sie immer noch angesprochen werden als Ostdeutsche. Und darauf eine Reaktion irgendwie finden müssen. In der Wissenschaft gibt es diesen Begriff der Performance, der von Judith Butler stammt. Also es gibt sozusagen eine Zuschreibung, eine Anrufung. Man wird als etwas bezeichnet und wenn man immer wieder als das bezeichnet wird oder immer wieder wahrgenommen wird, dass zum Beispiel die eigene Herkunft, also dieses Ostdeutschsein, dieses Ostdeutschland, thematisiert wird, und sozusagen immer wieder sichtbar gemacht wird, auch wenn man selber vielleicht gar keinen Bezug dazu hat, dann fängt man irgendwann an zu performen. Ja, man muss halt sozusagen irgendeine Position dazu finden. Und jetzt könnte es ja verschiedene Performance geben. Ja. Und eine kann halt sein, es anzunehmen und offen damit umzugehen und zu sagen, ich fühle mich ostdeutsch, ich bin ostdeutsch, aber ich will auch zeigen, dass es auch noch eine andere Ostdeutsche gibt, als die immer beschrieben werden. Eine Performance kann genauso gut zu sein, das komplett zu negieren. Ja? Also es könnte auch eine Performance sein, zu sagen, das bin ich aber gar nicht, ich habe damit gar nichts zu tun. In meinen Gruppendiskussionen finde ich beides. Ja, sie sagen sozusagen immer erstmal, ja, in unserer Generation hat das ja eigentlich, das hat mit uns ja eigentlich gar nichts mehr zu tun und wir haben das ja eigentlich gar nicht miterlebt und so, aber wenn ich dann in den Medien wieder lese, wie die Ostdeutschen beschrieben werden oder wenn ich teilweise westdeutsche Freunde habe, die mir dann irgendwie erklären, wie wir Ostdeutschen sind und so, dann fange ich doch wieder an zu sagen, ja, da fühle ich mich dann schon irgendwie ostdeutsch. Also eine sagt es ganz explizit, die dann halt sagt, eigentlich fühle ich mich gar nicht ostdeutsch, aber immer wenn es diese negativen Beschreibungen gibt, dann sage ich, ich bin aber doch ostdeutsch und ich weiß, dass es auch anders ist. Und das ist den Ostdeutschen so wichtig zu sagen, es gibt doch aber noch mehr als diese Bilder, die man im Kopf hat oder die man beschrieben bekommt. So.
Aber wie sieht dann dafür eine Lösung aus? Also eine Lösung kann ja nicht sein, wenn im Osten etwas passiert, was du als negativ beschreibst, darüber nicht zu berichten oder das nicht zu benennen oder auch das Gebiet nicht zu benennen. Also wie kann man aus diesem Dilemma eigentlich aussteigen?
Naja, also ich finde, also doch, also ich, also, okay, also ich glaube, es gibt zwei Antworten auf diese Frage. Eine Antwort ist erstmal, wie kann man, also was für Lösungsmöglichkeiten könnte es generell geben? Und da gibt es in dieser, es gibt ja eine heiße Diskussion um Identitätspolitik, ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Sache sei. Und Identitätspolitik kommt ja ursprünglich aus so einer, so einer Emanzipationsbewegung. Ja, also zu sagen, es gibt aber auch noch uns, wir sind auch noch da. Also es kommt ja aus so einer schwarzen feministischen Bewegung in den USA, wo eben vor allen Dingen schwarze Frauen gesagt haben, wir sind aber auch noch da. Ja, und wenn wir über Rassismus reden, müssen wir auch über Sexismus reden. Und wir sind teilweise doppelt betroffen, da kommt es her. Und diese Diskussion, in der feministischen Diskussion gibt es diese Diskussion auch schon sehr lange. Benennt man das Geschlecht, um Diskriminierung und Ungleichheit sichtbar zu machen, oder hört man auf, darüber zu reden? Also das ist ja die eine Frage, die sich so ein bisschen stellt, ob man aufhören sollte, darüber zu reden. Und ich glaube, dass die Antwort darauf auch nicht einfach ist. Ja? Also weil, wenn wir jetzt sozusagen wissen, dass Identitätspolitik vor allen Dingen auch rechtspopulistischen Strömungen nutzt, ja, und dass Boris Palmer, wenn er jetzt diese deutsche Bärenwerbung kritisiert, ja auch eine Form von, also in einer Identitätspolitik aufsitzt, die dann zu solchen rassistischen Äußerungen führen, dann ist da irgendwie ein Problem. Ich glaube aber sozusagen die andere Frage, die da jetzt drin steckt, nämlich sollte man über das Problem nicht reden oder sollte man die Region nicht benennen, da finde ich, sollten dann aber diejenigen, die das tun, sich auch selbst ehrlich machen und sich überlegen, ob sie es auf die gleiche Weise tun, wenn sie über Rechtsextremismus in Westdeutschland reden. Weil meine Wahrnehmung, und ich lasse mich da auch gerne korrigieren, aber meine Wahrnehmung, gerade wenn ich mir die Bundestagswahlen angucke, 2017 gab es in keinem Wahlkreis in Deutschland, war die AfD unter 5%, außer in Münster. Einem Wahlkreis in Münster. Das heißt, die AfD wäre in den Bundestag gekommen, auch wenn es Ostdeutschland nicht geben würde. So. Also wenn Deutschland immer noch geteilt wäre, was sich ja einige Leute jetzt zurückwünschen, dann hätten wir das ganze Rechtsextremismus-Problem nicht. Und sich da ehrlich zu machen, dass das Problem erstmal jetzt nicht ein rein ostdeutsches Problem ist. Und wenn man dann sozusagen darüber schreibt, dass es in der Dortmunder Nordstadt oder in Heilbronn starke oder in Regionen in Baden-Württemberg starke AfD-Zustimmung gibt, die eben auch über 15-20% gehen, das dann aber nicht als westdeutsches Problem zu beschreiben, sondern als Problem in Heilbronn zu beschreiben oder als Problem in Dortmund zu beschreiben, na, es ist sozusagen kleinteiliger zu machen, aber es trotzdem im Osten zu lassen, in dem ganzen Osten zu lassen. Und da nehme ich nicht auch diese Heterogenität dieser Region zu sehen. Das, denke ich, ist weiterhin ein Problem. Es gab einen Artikel in der Zeit, der das für mich so bildlich gemacht hat, der die Überschrift hatte, was ist das Problem mit dem ostdeutschen Mann? So, und dann funktioniert bei mir auch wieder Identitätspolitik. Ich bin ein ostdeutscher Mann. Und ich habe weder AfD gewählt, also weder weil ich ostdeutsch bin, noch weil ich ein Mann bin. Ich habe die nicht gewählt. Und gleichzeitig bin ich aber irgendwie anscheinend, ist meine Identität, meine eigene Identität anscheinend irgendwie problematisch. So, über die man jetzt reden müsste. Ja, und man könnte eben genauso gut über den westdeutschen Mann reden, der eben auch die AfD wählt. So, und dann versucht man versucht dann so Gruppen zu finden. Dann versucht man die Gruppe der Russlanddeutschen zu finden oder der Spätaussiedler zu finden und versucht irgendwie zu sagen, ja, die wählen ganz viel AfD. Ich habe mir gestern die Zahlen angeguckt, die sind nicht sehr viel höher. Die Spätaussiedler wählen nicht exorbitant mehr AfD als andere Deutsche. Die wählen sogar zu 21% die Linke. Also die sogar noch mehr eine linke Partei als eine rechte Partei. Jetzt, also da werden so Gruppen gesucht und das ist ja ein Problem. So.
Allerdings hat man ja auch Gruppen gesucht, weil zum Beispiel in Sachsen die AfD bei der Bundestagswahl stärkste Kraft geworden ist. Knapp zwar vor der CDU, aber immerhin. Ist es dann nicht auch vielleicht legitim in der Nachwahlanalyse dafür zumindest zu versuchen, Gründe zu finden?
Genau, also das ist mir ganz wichtig. Ne? Ich sage jetzt nicht, wir dürfen nicht mehr über das Problem reden. So. Aber ich würde mir wünschen, dass das Problem nicht vor allen Dingen bei dem Osten gesucht wird, sondern dass man eben tiefer reingeht, was ja auch gemacht wurde. Also das ist ja jetzt nicht so, dass sozusagen alle jetzt nur noch gesagt haben, die Schuld ist der Osten. So. Aber ich habe das ja schon mal, glaube ich, auch mit dir, bei dir auch schon mal so gesagt. Ich finde halt, das Problem ist halt, wenn wir Also, ne, ich denke, dass es gute Gründe gibt, sich autoritäre Einstellungen anzugucken, und auch zu gucken, wie autoritäre Einstellungen zum Beispiel in der DDR, waren, und sich dann zu fragen, ob diese autoritären Einstellungen ein Grund dafür sind, dass in Sachsen oder in Ostdeutschland mehr AfD gewählt wird oder auch NPD gewählt wird oder die Rechte gewählt wird als in Westdeutschland. Und ich glaube, dass es eine Erklärung sein kann. Ich glaube, dass wir gucken können, wie der Umbruch funktioniert hat und wie Leute abgehängt wurden und abgewertet wurden. Und dass sozusagen diese Trotzreaktion AfD zu wählen auch ganz viel damit zu tun hat, dass man irgendwie das Gefühl hat, man wird sowieso gar nicht mehr gehört von denen da oben. Alle Parteien sind eigentlich nur Westparteien und deswegen wählen wir jetzt die AfD, weil die hören uns wenigstens zu. Natürlich sind das Erklärungen, die irgendwie auch funktionieren, ja, die man sich auch angucken muss und die man auch kritisch hinterfragen muss. Gerade in Sachsen noch dazu sich angucken muss, wie die sächsische Politik an sich funktioniert. Bei dieser Konferenz in Dresden, die ich jetzt zum dritten Mal erwähne, wurde mir dann eben auch erklärt, dass von Dresdnern erklärt, dass Dresden auch generell so eine sehr monarchische Tradition hat und dass man sozusagen immer so ein bisschen nach dem geguckt hat, der da irgendwie da oben ist und einem irgendwie sagt, was los ist. Keine Ahnung, ne? Also ich glaube, dass es wichtig ist, sich das anzugucken, aber es hilft eben nicht, dann zu sagen, so, und jetzt haben wir das Problem erklärt, indem wir gezeigt haben, was das Problem bei den Ostdeutschen ist. Weil wir dann immer noch nicht erklären können, warum in Dortmund Leute die AfD wählen. So. Und eben auch zu zweistelligen Prozentergebnissen die AfD wählen, weil da jetzt, ne, da gab es keine DDR, die das erklären könnte. Es gab den Umbruch, aber auf eine andere Art und Weise und in Dortmund jetzt gerade weniger als in anderen Teilen des Ruhrgebietes. So, also da kommen wir mit unseren Erklärungen dann irgendwann nicht weiter und haben dann vielleicht vermuten, wir haben da was erklärt, aber vielleicht haben wir viel zu wenig erklärt, weil was wir auch wissen, also was wir in den Sozialwissenschaften ja schon immer wissen, ist, rechtspopulistische Parteien werden vor allen Dingen oder fremdenfeindliche Parteien werden vor allen Dingen gewählt, weil man rassistische Einstellungen hat. So. Ja, und dann versucht man ja wiederum zu erklären, dass es im Osten vor allen Dingen deswegen ist, weil die Leute dort keinen Kontakt zu Fremden hatten. So. Also ich weiß nicht. Also wenn dann sozusagen Dortmund das Gegenbeispiel ist, dann stimmt was in der Erklärung nicht.
Nochmal kurz zurückgesprungen
Ja.
zu deiner Forschung. Warum ist es überhaupt relevant zu schauen, ob sich junge Generationen heute noch in einer ostdeutschen Identität wiederfinden?
Ja, das ist immer so ein bisschen die Frage, wie kommt man überhaupt zum Thema? Als ich zu dem Thema gekommen bin, das ist jetzt schon 8 Jahre her, 7, 8 Jahre her, hat zu der Zeit wurde relativ wenig über ostdeutsche Identität gesprochen. Es wurde darüber gesprochen, aber relativ wenig. Aber was damals sehr, sehr groß, auch medial besprochen war, war diese dritte Generation Ost. Also diejenigen, die noch in der DDR geboren wurden und dann aber nicht mehr erwachsen geworden sind in der DDR. Und das war da gerade so ein Thema. Und damals dachte ich mir halt, okay, also ne, da findet man noch irgendwie so einen Anknüpfungspunkt und sagt sich noch, okay, mein Pass steht drinne, Deutsche Demokratische Republik, und deswegen macht das was mit mir. Ja? Ich bin da geboren und das macht was mit mir. Und ich fand es einfach interessant, dann zu gucken, okay, jetzt kommt die nächste Generation und in sehr vielen empirischen Studien zu ostdeutscher Identität, das gibt immer so ein Zyklus, es kommt immer mal wieder zum Thema. Gibt es immer wieder diese Behauptung und irgendwann wird sich das einfach auflösen. Irgendwann wird es einfach vorbei sein. Und ich fand es einfach interessant zu fragen, ist das so? Ja, die Antwort ist erstmal, nee, ist nicht so. Also es gibt ja tatsächlich nicht nur mich, sondern auch noch diese Studie der Edmund-Otto-Brenner-Stiftung. Ich habe ja qualitativ geforscht, wo dann viele findige Kritiker dann immer erstmal sagen, naja, qualitativ ist nicht repräsentativ. Ist das denn jetzt wirklich auf die gesamte Gesellschaft übertragbar? Die Otto-Brenner-Stiftung hat zum Glück standardisierte quantitative Interviews geführt und bestätigt diese These, dass ein Großteil der jungen Ostdeutschen eben immer noch dieses Ostdeutschsein als Teil ihrer Identität ausmachen. Also das ist schon mal ganz gut, dass sozusagen quantitative Daten mich da auch bestätigen. Und ich glaube, es ist deswegen interessant, und das würde ich jetzt mal kurz anekdotisch beantworten, wobei ich jetzt nicht genau weiß, Ich würde es mal versuchen, anekdotisch zu beantworten. Meine Promotionsgutachterin ist Integrationsforscherin und forscht zur Integration, hat selber einen Migrationshintergrund, also einen Migrationshintergrund, der ihr zugeschrieben wird. Das ist ein statistisches Modell. Wenn ein Teil deiner Eltern keinen deutschen Pass haben, dann hast du Migrationshintergrund. Das ist eine Zuschreibung, eine Kategorisierung, die statistisch funktioniert.
Und du sprichst über
So,
Naika-Furutan.
Naika-Furutan, genau. Und das Interessante ist ja sozusagen, dass die Ostdeutschen, die ich jetzt interviewt habe, ne, sozusagen sind nicht in der DDR geboren, also wenn man sozusagen jetzt versuchen würde, mit Migration zu sprechen, gibt es da jetzt nicht mehr diese Migration im eigenen Land, ja, also da ist jetzt, die sind im wiedervereinigten Deutschland geboren. Und jetzt würde man sagen, naja, genau, und deswegen hat das ja gar nichts mehr damit zu tun. Und das Interessante ist ja, dass man aber teilweise der dritten Generation der Migrantinnen, also der Menschen mit Migrationshintergrund, sich ganz sicher ist, dass es das auf jeden Fall eine Rolle für sie spielt. So. Dass man ganz klar sagt, wenn deine Großmutter in der Türkei geboren ist, dann spielt es für dich heute noch eine Rolle. Und das war sozusagen der zweite Grund, warum ich es interessant fand, dann nochmal nachzugucken, ob das nicht auch für Ostdeutsche gelten kann. Ja, dass das sozusagen etwas ist, was interfamiliär auch nochmal weitergetragen wird. Interessant ist ja, dass die Reaktion dann ist, dass man sagt, dass es irgendwie total unproblematisch ist, dass es einen Migrationshintergrund gibt, zumindest außerhalb derjenigen, die da kategorisiert werden, nicht weiter problematisiert wird, aber dass es jetzt in Bezug auf Ostdeutsche stark problematisiert wird, dass man sagt, wie kann man denn jetzt die Nachwendegeborenen jetzt immer noch als Ostdeutsche bezeichnen? Das spielt doch gar keine Rolle mehr für die.
Naika Furutan hat ihre aktuelle Forschung dazu ja im Moment veröffentlicht. Du hast daran mitgeforscht, wo es quasi um ja, Ähnlichkeiten zwischen Migrationserfahrung und Ostdeutschen geht. Die Kritik ist tatsächlich relativ laut oder auch ja, sehr gemischt. Wie nimmst du das wahr, wie darauf reagiert wird? Also auch wie viele Ostdeutsche selbst abwehren und sagen, wie kann man uns jetzt in so eine Ecke stellen?
Das ist tatsächlich eins meiner nächsten Projekte. Ich schreibe jetzt einen Artikel im Juli, wo ich eine Diskursanalyse machen will, der medialen Rezeption der Studie, die ja tatsächlich sehr spannend ist, also es gibt so ein, das wurde auch schon kritisiert, aber trotzdem bleibe ich dabei, dass das ein Problem ist. Es gibt nämlich eine Wahrnehmung der Studie, die witzigerweise die Kritiker selbst widerlegt. Und zwar ist ja sozusagen, was die Studie gemacht hat, ist zu fragen, ob Menschen in Deutschland, Ostdeutsche oder Muslime, zuschreiben, zum Beispiel zu viel zu jammern. So. Also, oder ob man ihnen zuschreibt, dass sie Bürger zweiter Klasse seien. So. Das heißt, wir haben nicht gefragt, ob die das sind, sondern wir haben gefragt, ob man ihnen das zuschreibt. Und die Kritik sozusagen an der Studie in den Medien war ganz häufig, dass man gesagt hat, jetzt macht man hier die Ostdeutschen auch zu Jammer-Ossis. Aber das hat die Studie nicht gemacht. Die Studie hat nur gezeigt, dass 40 bis 50% der Westdeutschen, also 41% der Westdeutschen, sagen, die Ostdeutschen jammern zu viel. Das haben wir einfach nur erstmal gezeigt. Wir haben nicht gesagt, dass die Ostdeutschen tatsächlich zu viel jammern. Das ist interessant. Also es gibt sozusagen interessante Kritik an der Studie, wovon ich einige wichtig finde, so, und andere aber auch eher darauf beruhen, dass es tatsächlich ein Unverständnis der Studie an sich gibt, also was wir da gemacht haben. Und das ist ja immer so ein bisschen auch so ein heikler Grat, den man dann geht. Ja, man stellt empirische Ergebnisse vor, aber man möchte ja vielleicht auch irgendwie sozusagen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Und deshalb überspitzt man vielleicht auch einige oder bringt einige Ergebnisse relativ provokant in die Öffentlichkeit. So. Das Interessante, was ich sozusagen interessant finde, ist, es gibt ja diese Kritik von Ostdeutschen an der Studie, die ich ja als sehr heterogen wahrnehme. Also ich nehme Leute wahr, die sagen, das ist, also ne, Jana Hensel wäre dieses Beispiel, die ja schon, die ja sozusagen sagt, ja, das endlich mal sagt jemand. Und aber auch viele Abwehr, so, die ja dann vor allen Dingen, und das ist dann auch wieder interessant, damit zu tun hat, dass man sagt, jetzt, also so weit kommt es noch, jetzt werden wir hier auch noch zu Migranten gemacht. Als wenn es irgendwie problematisch wäre, migrantisch zu sein. So, ja. Was ich mir viel stärker wünschen würde, wo ich gerne noch ein bisschen mehr erfahren würde, ist eigentlich, also ne, es gibt ja sozusagen diese zwei Gruppen, die da aufgemacht werden, die Ostdeutschen und die Muslime. Ich kenne noch ganz wenig Reaktionen von muslimischen Verbänden oder so. Da habe ich auch relativ wenig gehört. Das würde mich nochmal interessieren, ob das sozusagen gar nicht ankommt, ob das auch so eine klare Kritik gibt, weil natürlich eine Kritik an der Studie, die wir ja auch immer versucht haben, immer wieder zu erklären, natürlich ist Rassismus ist ein Thema und die Diskriminierung, die rassistisch konnotiert ist, ist nicht vergleichbar mit Abwertungserfahrungen von Ostdeutschen, die dann eher auf so einer symbolischen Ebene stattfinden. Dass es nicht vergleichbar ist. Und da würde mich einfach interessieren, ob das da besprochen wird. Da habe ich noch relativ wenig Reaktion bekommen. Das würde mich jetzt viel mehr interessieren als diese. Also teilweise waren es auch die üblichen Verdächtigen, die dann auch Kritik geäußert haben da.
Apropos Kritik äußern, jetzt sind in diesem Jahr 3 Landtagswahlen im Osten. Du hast vorhin schon kurz ein bisschen über mediale, vielleicht auch zum Teil sogar Erregungsmomente nach der Bundestagswahl gesprochen. Was glaubst du, wie kann das nach den Landtagswahlen aussehen?
Ja, also ich glaube, die letzte Bundestagswahl, Sonntagsfrage, hatte sogar die AfD bei der Bundestagswahl mit Umfrage auf Platz 1 im Osten.
Das war die INSA-Umfrage.
Die INSA-Umfrage, das wird nochmal interessant, weil ich meine, irgendwann ist es ja, also es wird ja immer schwieriger sozusagen zu argumentieren, dass wir uns Gesamtdeutschland angucken müssen, wenn dieses Problem immer stärker sozusagen in diesem einen Teil so sichtbar wird. Das ist ja sozusagen auch gleichzeitig erstmal so, super interessant zu sehen, wie zum Beispiel die SPD sich jetzt bemüht, irgendwie eine Partei zu sein mit wirklich sehr, sehr guten Ideen tatsächlich. Eine Partei zu sein, die jetzt irgendwie so zum Ostversteher, so eine Ostversteher-Partei wird. Das ist ja schon erstmal problematisch, diese Wahrnehmung, dass das auch ganz viel damit zu tun hat, dass man halt jetzt Landtagswahlen dort hat. Und klar, also es sieht ja so aus, als wenn es gute Gründe gibt, am Ende des Jahres ganz viel über Rechtspopulismus im Osten zu reden.
Welche mediale Betrachtung würdest du dir wünschen, sagen wir vielleicht so, auch unabhängig vom Wahlergebnis, welche Fehler sollten sich vielleicht nicht wiederholen?
Naja, also ich bin ja optimistisch. Also ich finde ja, dass gerade ganz viel passiert. Also ich nehme wahr, also ne, sozusagen unsere Studie, diese ostmigrantische Studie wurde medial stark wahrgenommen und es gab berechtigte Kritik und es gab auch erwartbare Kritik, aber es gab auch ganz, ganz viel Diskurs, der danach entstanden ist, der das Feld geweitet hat. Und ich glaube, das würde ich mir wünschen, dass sich das Feld weitet, dass man zum Beispiel das erstmal wahrnimmt, ja, dass wir sozusagen Gruppen haben, über die wir die ganze Zeit reden und dass es aber lohnt, genauer hinzugucken und auch die Heterogenität dieser Gruppen sich anzugucken. So. Und dass auch, wenn jetzt die AfD in Sachsen und in Brandenburg und in Baden-Württemberg und in Thüringen zwischen 20 und 25% bekommen wird, dass wir immer noch sozusagen die anderen haben, die wir nicht als verloren, die wir nicht verlieren dürfen. Ich meine, das ist ja auch schwierig. Ich kann ja jetzt nicht sozusagen hier sitzen und als Wissenschaftler Medienmachern irgendwie empfehlen, was sie berichten sollen, sondern sie sollten halt das berichten, was sie für relevant halten. Und ich bin da auch optimistisch. Also ich nehme das schon durchaus wahr, dass da auch Themen kommen, die Nachwendegeneration jetzt irgendwie auch medial interessant wird, dass da jetzt Bücher veröffentlicht werden, Konferenzen gemacht werden. Es gibt jetzt einen Geschichtswettbewerb, der vom Bundespräsidenten auch ausgelebt wird, der sich mit der Nachwendegeneration beschäftigen will, wo sozusagen junge Menschen sich damit beschäftigen sollen, was ist da eigentlich in den 90ern passiert mit den Leuten im Osten. Und wenn es darüber mehr Berichte gibt, ja, also sozusagen immer erstmal die Frage da ist, was ist da eigentlich los, ohne die Antwort schon zu kennen. Also das ist das, was ich sehr häufig, glaube ich, in den letzten 30 Jahren viel zu häufig passiert ist, dass man immer gleich die Antwort war schon, da ist ein Problem im Osten und jetzt wollen wir nur noch rauswissen, was ist das genau für eins. Aber dass man vielleicht erstmal guckt, was ist denn da genau. So. Und was ich mir wirklich sehr wünschen würde, ist ganz viele Konferenzen und Medienberichtartikel und kritische Studien und was auch immer, die sich den Westen angucken, ja, um einfach erstmal zu zeigen, wie absurd das eigentlich ist, so eine Region immer gleich zu benennen und dann zu glauben, dass man die homogen beschreiben könnte. So, weil ich glaube, es gibt so viele spannende Geschichten, die man über den Westen erzählen könnte, über DRF, über das Wirtschaftswunder, über so viele interessante Themen, über den Aufstieg Bayerns irgendwie als Wirtschaftsmacht oder so. Es gibt so viele interessante Geschichten, die man als westliche Geschichten erzählen könnte. Vielleicht würde das auch ein bisschen helfen, ja, dass man bei der nächsten Landtagswahl in Bremen zum Beispiel auch dann nochmal guckt. So. Weil ich glaube, dass da jetzt die AfD, glaube ich, jetzt nicht so ganz groß abschneiden wird. Okay.
Wenn du angenommen deine Forschung zur ostdeutschen Identität in, sagen wir mal, 10 oder 20 mhm. oder 30 Jahren wiederholen würdest, auch bei Menschen, die dann in der gleichen, im gleichen Alter sind wie jetzt, glaubst du, du würdest wieder solche Ergebnisse finden? Oder glaubst du, irgendwann wird es dann doch sich verlieren?
Das ist eine super hypothetische Frage, weil es hat ja ein bisschen was damit zu tun, wie in den nächsten 10 bis 20 Jahren wir über gesellschaftliche Phänomene reden. Also sowohl meine Forschung als auch das Buch der Osten, also worauf das ja auch teilweise zurückgeht, was ich mit Sandra Matthäus zusammengeschrieben habe oder herausgegeben habe, das haben wir herausgegeben und viele Leute haben was dazu geschrieben, sagt ja immer wieder, dass wir eigentlich, wir müssen den Osten benennen und wir müssen auch Leute sich als Ostdeutsche bezeichnen lassen und ihnen das nicht mal wegnehmen wollen, um eigentlich die Möglichkeit zu haben, dass wir als Gesamtgesellschaft über uns reden können. So, und wenn sozusagen wir über uns reden, dann spielen ja ganz viele Aspekte eine Rolle. Also wenn ich über mich rede, dann spielt eben der Aspekt, aus Ostdeutschland zu stammen, eine Rolle. Aber der Aspekt, Vater zu sein oder Akademiker zu sein oder in Brandenburg zu leben oder in Ost-Berlin aufgewachsen zu sein oder Fußballfan zu sein und eine schwarz-gelbe Mannschaft zu unterstützen, die im Dortmund angesiedelt ist, all das spielt eine Rolle für mich. Und was ich mir wünschen würde, dass wir vielleicht in 10 bis 20 Jahren da angekommen sind, dass diese Zuschreibung, Kategorisierung nicht immer Teil der Erklärung sind, sondern erstmal einfach nur Teil der Selbstbeschreibung sind. Und dass es dann okay ist, wenn sich Leute auch in 10, 20 Jahren als Ostdeutsche bezeichnen. Sie werden es sicherlich nur dann tun, wenn es diesen Raum Ostdeutschland noch überhaupt noch als Bezeichnung gibt. Ich würde vermuten, das wird noch in Teilen so sein. Wenn man sich sozusagen jetzt wieder diese Analogien zu dem Migrationshintergrund anguckt, dann dann sind sozusagen Leute, die in Berlin, Reinickendorf geboren sind, aufgewachsen sind, ein deutsches Abitur gemacht haben, einen deutschen Hochschulabschluss gemacht haben, in deutschen Firmen arbeiten, für deutsche Fußballvereine spielen, was auch immer, werden sie heute noch als Menschen mit Migrationshintergrund angesprochen. Also wenn es diesen Osten so als Raum noch gibt, dann werden wir sicherlich noch darüber reden. Aber meine Hoffnung wäre, dass wir dann eben sozusagen das nur als einen Aspekt unserer Gesellschaft ansehen und wir alle anderen Aspekte, gesellschaftlichen Aspekte weiterhin betrachten. Das ist ja die Kritik an dieser Identitätspolitik, die ja vollkommen berechtigt ist, ist ja, dass sie nicht ausklammern darf, dass es natürlich auch Fragen sozialer Ungleichheit gibt, die erstmal nicht so viel mit Identität zu tun haben, sondern erstmal ganz viel mit sozialer Herkunft zu tun haben, mit Aufstiegschancen zu tun haben, mit Ungleichverteilung von Eigentum, von Vermögen, von Einkommen. So. Und dass diese Fragen vielleicht dann erstmal wieder mehr in den Vordergrund geraten und dass dann sozusagen das Ostdeutschsein aber auch ein Teil davon sein kann, wenn man über sich selbst redet.
Zum Schluss würde ich gerne wissen, was antwortest du denen, die es doch relativ häufig gibt, die sagen, jetzt ist aber auch mal gut mit dem Unterscheiden zwischen Ost und West?
Naja, ich finde, das kann so, also ich würde dann immer erstmal fragen, wer das aus welcher Position heraus überhaupt sagen kann, dass jetzt erstmal gut ist. Also ich meine, das ist ja ein Satz, den ich seit 30, also nicht ich, aber den man eigentlich seit 30 Jahren kennt. So, also eigentlich war das ja schon, es war ja schon der Narrativ, den sich Willy Brandt sich gewünscht hätte, dass jetzt zusammenwächst, was zusammengehört. Ich weiß nicht, ob es Willy Brandt war. Ich glaube, es war Willy Brandt. Es wächst jetzt zusammen, was zusammengehört. Das war ja ein Narrativ, der schon ausgegeben wurde. So, ja, 30 Jahre später sitzen wir immer noch da und irgendwie, genau, gehört da was zusammen und auch vielleicht auch nicht. Und vielleicht ist sozusagen Vielfalt wichtiger als Einheit oder Einfalt dann vielleicht. Und ich würde immer sozusagen immer fragen, wer sagt das jetzt? So. Und ich höre das ganz, ganz oft von Leuten, die sich selten darüber Gedanken machen müssen, was ihre eigene Identität eigentlich in so einer gesellschaftlichen Gesamtverhandlung für eine Rolle spielt. Ja, das sind meistens Leute, die nicht nicht erlebt haben, wie beide Eltern arbeitslos waren oder wie Familien sich darüber auseinandergedriftet sind, wenn die eine Hälfte bei der Stasi war und die andere Hälfte bespitzelt wurde, die nicht eine Deindustrialisierung miterlebt haben, einen Abbau von Infrastruktur miterlebt haben, die nicht lernen mussten, sich ne, sozusagen kulturelle Codes neu lernen mussten, die auf einmal alle keine Werte mehr hatten. Und wenn das Leute sind, die das alles sozusagen nicht in ihrer eigenen Biografie haben, dann würde ich denken, dann ist ganz oft vielleicht erstmal zuhören und nicht gleich eine Meinung dazu haben, hilfreich. Es gibt diesen Satz ja auch durchaus aus der ostdeutschen Community heraus. Ja? Also auch Leute, die das alles mitgemacht haben, sagen das. Genau, also dann würde ich wiederum erstmal sagen, okay, dann höre ich mal zu und höre mir mal an, warum die das sagen.
Aber was glaubst du, warum sie das sagen? Also warum ist der Wunsch ja dann doch vorhanden, nicht mehr so angesprochen zu werden?
Nee, es ist ja dieses, das haben wir auch in diesem, Sandra und ich ja auch in unserem Buch, finde ich ganz gut beschrieben, ja, das scheint so ein deutsches Ding zu sein. Das kenne ich aus anderen, also sozusagen, wenn ich mir jetzt bestimmte Länder angucke, dann kenne ich es aus den USA und aus Kanada zum Beispiel oder auch aus Großbritannien sehr viel weniger. Diese Forschung davon, dass politische Einheit auch mit kultureller Einheit verbunden sein muss. Das ist schon irgendwie ein sehr deutsches Ding. Ja? Also, dass sozusagen der Tag der deutschen Einheit nicht nur eine politische Einheit feiert, sondern immer auch gleich mitfragt und auch im Bericht zur deutschen Einheit auch immer mitgefragt wird, ob es denn jetzt auch schon so eine kulturelle Einheit gibt. Und ich denke, dass das nicht weiterführt. Also sozusagen die Hoffnung zu haben, dass jetzt mal gut ist, ist ja irgendwie immer auch die Hoffnung, so jetzt sind wir alle irgendwie gleich. Aber das ist vielleicht gar nicht ein gutes Ziel. Es ist vielleicht gar nicht so ein gutes Ziel, dass wir jetzt alle so sind wie der Westen. Also das scheint ja sozusagen immer mitbedacht zu werden. Eigentlich geht es darum, also Einheit bedeutet so zu sein wie der Status quo, also aber welcher Status quo denn eigentlich? Also wenn wir sozusagen überlegen, es gab den Tag der Deutschen Einheit, der war am 3. Oktober 1990, ist jetzt sozusagen das Ziel, so zu sein wie Westdeutschland 1990? So ist das, wo wir hinstreben? Und also ich strebe da nicht hin. Ja? Also ich sehe da, ich habe das auch jetzt sehr schön mal von einer Leipzigerin gehört, die das so schön beschrieben hatte, dass 2005 hat sie das gesagt, die das so schön beschrieben hatte, dass sie sagt, dass das noch 2005 noch gar nicht angekommen ist und anscheinend ist es heute noch nicht angekommen, dass eben auch der Sozialstaat BRD auch 1990 im Auflösen begriffen war, sondern dass es eine allgemeine neoliberale Wende gab. Ja, der Sozialstaat seit in 30 Jahren sowohl im Osten als auch im Westen abgebaut wurde. Es ist nur im Osten sehr viel radikaler passiert. Und das sozusagen das Streben, jetzt ist mal gut, jetzt sind wir alle gleich, ja immer sozusagen gleich implizit heißt, aber was ist denn, also was genau ist, wollen wir denn sein, wenn wir alle gleich sein wollen? Und aus der Perspektive würde ich sagen, sollte es niemals gut sein. Also wir sollten sozusagen immer, 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 immer darüber diskutieren, was die Vielfalt an unserer Gesellschaft ausmacht. So. Und was aber sozusagen, ja, wo es sozusagen Sinn macht zu sagen, es sollte irgendwann mal gut sein, ist, es sollte keine Rolle mehr spielen, wer ich bin, über meine Chancen, sozusagen soziale Gleichheit oder soziale Gerechtigkeit zu finden. Und da sehen wir eben auch anhand von Zahlen, dass es da große Unterschiede gibt. Das ist ja sozusagen, es gibt ja so eine Dreiteilung oder eigentlich eine Vierteilung. Es gibt einmal so ein Süd-Nord-Gefälle, ja, also es gibt sozusagen sehr viel mehr Vermögen im Süddeutschland als in Norddeutschland. Dann gibt es aber nochmal so ein West-Ost-Gefälle, also der Durchschnitt in den alten Bundesländern hat immer noch bis zu ein Viertel mehr Vermögen als in Ostdeutschland. Und dann gibt es nochmal sozusagen diejenigen, die dann am wenigsten oft in dieser ganzen Ost-West-Debatte ja vorkommen, dass Leute, die nicht den deutschen Pass haben, dann nochmal nur die Hälfte des Vermögens ungefähr von dem haben, was Ostdeutsche haben. Also nochmal eine stärkere Benachteiligung wahrnehmen. So, also wenn jetzt sozusagen die Leute, die da rausfallen aus diesem ganzen Ost-West-Diskurs, sagen, jetzt ist doch mal gut, lass uns mal über das große Ganze reden, dann denen würde ich oft nur sagen, ja richtig, lass uns mal über das große Ganze reden. So.
Vielen Dank für deine Zeit.
Okay, bitte, bitte.
Ihr könnt diesen Podcast auch abonnieren, dann verpasst ihr keine neue Folge. Und ich freue mich, wenn ihr dem Kanal auf Twitter folgt. Dann gibt's auch immer mal andere spannende Lese- und Hörtipps rund um den Osten.